Hallo und herzlich willkommen zu Lebe lieber literarisch, dem Buchpodcast. Ich bin Mareike und ich möchte mit dir in die wundersame Welt der Literatur eintauchen. Heute habe ich dir mal wieder eine Fallstudie aus den Digital Humanities mitgebracht. Und zwar habe ich mich mit Lou Andreas Salomé und ihrer Liebe zu Rilke beschäftigt. Lou Andreas Salomé war 36 Jahre alt, als sie Rainer Maria Rilke kennenlernte, beziehungsweise als er ihr vorgestellt wurde. Und er war damals gerade mal 21 Jahre, also 15 Jahre jünger, und ließ sich noch bei seinem eigentlichen Vornamen René nennen. Und ich stelle mir das Ganze, ehrlich gesagt, als einen ziemlichen Fanboy-Moment von ihm vor, weil er eben zuvor schon Texte von Lou Andreas Salomé gelesen hatte, also zum Beispiel ihren Roman Ruth. Und natürlich kam es, wie es kommen musste, denn sonst würde ich ja kaum heute hier sitzen und diese Folge für dich einsprechen. Sie wurden ein Liebespaar und das interessiert mich jetzt hier natürlich eigentlich nicht primär, sondern mich interessiert, ob sich die Verbindung zwischen diesen beiden Schriftstellern oder diesen beiden Schreibenden, nämlich zwischen Rilke und Lou Andreas Salomé, auch in ihren Werken zeigt. Und wenn ja, ob sich das Ganze vielleicht so ähnlich zeigt wie die Verbindung, die sie zuvor mit Nietzsche hatte oder einige Jahre vorher schon. Denn die hatte ich ja in einer anderen Digital Humanities Folge hier auch schon mal betrachtet, also die Beziehung von Lou Andreas Salomé zu Nietzsche, die Arbeitsbeziehung, jetzt mehr als die persönliche Beziehung. Den Artikel, falls du den nochmal lesen möchtest, verlinke ich dir natürlich auch nochmal unten in der Box. Aber heute geht es um Rilke und Andreas Salomé, eines der berühmtesten Liebespaare der Literaturgeschichte. Ich habe mich ja inzwischen schon ein bisschen länger und sehr intensiv mit dem Leben und Schreiben von Lou Andreas Salomé beschäftigt. Und in dieser Zeit, in der ich mich mit ihr beschäftigt habe, habe ich den Ausdruck Amour fou wirklich innerhalb von kürzester Zeit öfter gelesen als je zuvor in meinem ganzen Leben, also zusammengenommen. So viele Beziehungen von ihr wurden als Amour fou bezeichnet. Also die erste Liebesgeschichte, die sie hatte, das war zwischen ihr selber und ihrem Lehrer, der natürlich dann auch viel älter war, wurde als Amour fou bezeichnet. Dann die Liebe zwischen ihr und Paul Reh wurde auch als Amour fou bezeichnet. Die Liebe zwischen ihr und Nietzsche, auch eine Amour fou. Das Dreieck, das sich dann gebildet hat, nämlich aus ihr und Paul Reh und Nietzsche, sehr, sehr, sehr verrückte Amour fou. Und dann gab es ja auch noch den Mann, den sie später geheiratet hat, nämlich den Professor Andreas. Das war irgendwie auch eine verrückte Liebesgeschichte, aber wieder aus ganz anderen Gründen als die davor. Und jetzt dürft ihr dreimal raten, wie wohl ihre Liebe zu Rilke bezeichnet wurde. Na klar, auch als Amour fou. Ich meine, sie war 36, er war 21. Hallo, wie sollte man das anders bezeichnen? Na klar, Amour fou. Naja, und irgendwie stimmt es vielleicht ja auch sogar ein bisschen, denn immerhin war Lou Andreas Salomé zu dem Zeitpunkt schon verheiratet und diese Ehe, die stand dem Ganzen natürlich irgendwie auch ein bisschen im Weg, zumindest am Anfang, aber dann auch wieder nicht so sehr, dass Rilke nicht auch einfach hätte mit bei den beiden einziehen können und man irgendwie diese Liebe nicht doch hätte ausleben können. Okay, abgesehen davon, dass diese Liebesgeschichte natürlich schon irgendwie als ein bisschen unkonventionell betrachtet werden kann, auch wenn man vielleicht nicht unbedingt von Amour fou sprechen muss jedes Mal. Aber wenn man sich damit ein bisschen intensiver beschäftigt, dann kann man eigentlich gar nicht mehr so viel Verrücktes daran erkennen. Denn in ihren Lebenserinnerungen schreibt Lou über diese Beziehung, die sie zu Rilke hatte, irgendwie mit ganz viel Ruhe und so einer gewissen Sanftheit. Und sie beschreibt eben auch, wie die beiden in so einer dörflichen Idylle zusammengelebt haben, wie sie im Wald spazieren gegangen sind, wie sie zusammen gekocht haben. Also so eine ganz normale, angenehme, fast schon bürgerlich wirkende Beziehung halt, ne? Und dann berichtet sie aber auch von ihren Reisen, die sie zum Beispiel zusammen nach Russland, in ihr Heimatland oder in das Land, in dem sie aufgewachsen ist, gemacht haben. Und da haben sie auch ihre Familie besucht und sie haben sogar auch Tolstoi besucht. Und davon spricht sie eben auch ganz, ganz viel. Und da zeigt sich auch mal wieder, also wenn man diese Erinnerungen so liest von Lou Andreas Salomé, wie gut sie eigentlich mit den Künstlern ihrer Zeit vernetzt war. Und das Einzige, von dem man das Gefühl hat, dass es diese Beziehung zwischen Lou und Rainer ernsthaft belastet hat, ist dieser Schaffensdrang, dem Rilke irgendwie immer nachgeben musste. Also so ein ziemlich starker Druck, unter dem er selber wohl auch psychisch sehr gelitten hat. Zumindest beschreibt sie das eben auch sehr eindrücklich. Und am Ende war es eben auch genau diese psychische Anspannung, die die beiden auch wieder auseinandergebracht hat nach einigen Jahren. Aber sie waren eben erstmal eine ganze Zeit lang zusammen und blieben dann auch bis zum Tode von Rilke sehr gute Freunde. Nun wäre so eine romantische Verbindung zwischen zwei Schriftstellern wie eben die von Rilke und Andreas Salomé alleine schon eigentlich ein Anlass, um mal zu gucken, ob sich eine solche Zweisamkeit eigentlich auch auf die literarischen Werke niederschlägt. Aber so bin ich in diesem Fall überhaupt nicht darauf gekommen, diese Analyse zu machen, sondern ich wollte eigentlich was ganz anderes gucken. Und zwar habe ich mich eben, wie schon erwähnt, viel mit Lou Andreas Salomé beschäftigt. Und weil sie eben so eine starke, freie, unabhängig lebende Persönlichkeit war, die aber eben auch sehr gut mit den Schriftstellern ihrer Zeit vernetzt war und die auch so als, naja, sie wird eigentlich nicht als Feministin wahrgenommen, aber weil sie eben so einen extremen Freiheitsdrang hatte und so unabhängig gelebt hat, eben schon als eine sehr, sehr eindrückliche Frauenpersönlichkeit. Und deswegen wollte ich eben gerne mal schauen, ob sie vielleicht gemeinsam mit den Schriftstellerinnen ihrer Zeit, mit denen sie ja zum Teil auch befreundet war, so eine Art weibliches Schreiben ausgebildet hat. Also ich wollte einfach mal gucken, ob sich das irgendwie von den männlichen Autoren ihrer Zeit abhängt. Also das war es, wonach ich eigentlich gesucht habe, nämlich eine textliche Nähe von Lou Andreas Salomé zu anderen Autorinnen aus ihrem Zirkel oder aus ihrem Netzwerk, sage ich mal. Und darum habe ich diese silometrische Analyse gemacht, nämlich mit ihren Texten und mit Texten von ihren Zeitgenossen. Und dazu gehörten eben Nietzsche, dann mal wieder Meisenbug, Freud, bei dem sie studiert hat, Frieda von Bülow, Bölsche, Jakob Wassermann und ich glaube, es waren sogar auch noch ein paar andere dran. Rilke, natürlich, Rilke war auf jeden Fall mit drin. Und dann habe ich eben die statistischen Worthäufigkeiten verglichen bzw. vergleichen lassen, nämlich mit einem digitalen Stilometrie-Tool namens Stylo. Und wenn du jetzt noch nichts von dieser Methode gehört hast, dann kannst du dir entweder einmal den Artikel anschauen, den ich dir schon erwähnt habe, nämlich den über Andreas Salomé und Nietzsche. Den verlinke ich dir auch nochmal unten, der ist auf meinem Blog zu finden. Oder du kannst dir auch gerne eine Methodenbeschreibung durchlesen, die ein Kollege von mir entwickelt hat in dem Projekt, in dem wir arbeiten. Verlinke ich dir auch unten. Das geht auch letztendlich um die Methode der digitalen Stilometrie und wie genau die eben an andere Methoden der Literaturwissenschaft anknüpft. Okay, zurück zu meiner Analyse jetzt hier. Was ich zunächst gemacht habe, ist eine ganz einfache Clusteranalyse. Und dabei wurden von dem Tool die relativen Häufigkeiten der 500 häufigsten Wörter aller Texte im Korpus miteinander verglichen. Und was dann herauskommt, ist so eine Grafik mit eben unterschiedlichen Clustern. Und da sieht man sehr schön, dass jeder Autor in diesem Korpus eigentlich ein eigenes Cluster bildet. Und es gibt nur drei Ausnahmen. Das ist einmal die Ausnahme von Nietzsche, dessen Frühwerk Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik bei den theoretischen Texten von Lou Andreas Salomé clustert, weil sie nämlich eben auch Psychoanalytikerin war und auch theoretische Texte geschrieben hat. Und hier sieht man also eine gewisse Nähe zu diesem frühen Text von Nietzsche. Und mal wieder Meisenbug hat auch einen Text, der mit bei Lou Andreas Salomés theoretischen Texten clustert, was auch nicht so verwunderlich ist, weil das eben auch ein Lebensrückblick ist, das sind auch Memoiren und darin schreibt sie eben auch über ihre Freundin. Also da ist diese Nähe irgendwie auch erklärbar. Und dann gibt es eben die dritte Nähe und das ist die, die uns in dieser Studie besonders interessiert, nämlich die Erzähltexte von Rainer Maria Rilke, die clustern bei den Erzähltexten von Lou Andreas Salomé. Und wenn du dir das Ganze jetzt nicht so richtig vorstellen kannst, weil das wirklich eigentlich sehr grafisch aufbereitet ist, guck gerne nochmal auf meinem Blog nach, lebelieberliterarisch.de. Ich verlinke dir den Blogartikel zu dieser Podcast-Folge nochmal, denn da findest du alle Grafiken, die ich während meiner Analyse erstellt habe. Und daran kannst du das natürlich dann auch nochmal leichter nachvollziehen. Was sich in dieser silometrischen Analyse mal so gar nicht zeigt, sind Cluster, die sich irgendwie nach den Genderzuschreibungen der Autoren richten. Also man kann überhaupt nicht sowas wie ein weibliches Cluster oder ein Cluster weiblichen Schreibens und ein Cluster männlichen Schreibens erkennen. Die Digital Humanities Methoden, die ich ja so gerne zur Literaturanalyse nutze, die werden häufig etwas skeptisch betrachtet, weil der Vorwurf aufgebracht wird, dass sie so eine Art Blackbox sind. Also man schiebt irgendwelche Texte rein, es passiert irgendwas, was man nicht genauer nachvollziehen kann und es kommen dann irgendwelche Grafiken raus. Und natürlich hat die stilometrische Analyse, die ich hier durchgeführt habe, auch Nachteile und natürlich kann man sie auch als Blackbox nutzen. Muss man aber nicht. Also man kann sich auch immer noch mal dahinter klemmen und schauen, was ist in den Analysen eigentlich genau passiert. Ich habe das ja schon erwähnt, das Tool, das ich immer zur stilometrischen Analyse nutze, heißt Stylo. Und das ist eigentlich kein eigenständiges Tool, sondern ein sogenanntes Package, das man in dem Statistikprogramm R hinzu installieren kann. Also man kann sich das so ähnlich vorstellen wie ein Plugin. Man hat eben ein Basisprogramm und da kann man eben bestimmte Packages noch hinzu installieren, um auf deren Funktionalitäten zugreifen zu können mit dem Basisprogramm. Und so funktioniert das hier eben auch. Und auch bei diesem Tool kann es sein, dass man, wenn man eben große Datenmengen verarbeitet und jetzt die 100, 500 oder sogar 1000 häufigsten Wörter betrachtet und das dann auch noch in 10, 15, 50, 75 oder noch mehr Texten, dann kann man schon mal den Überblick verlieren, selbst wenn man eben auch in die Frequenztabellen und in die Häufigkeitstabellen hineinschauen kann, weil die einfach dann sehr, sehr, sehr umfangreich sind. Das Tool hat auch den Nachteil, also eigentlich ist es ein Vorteil, aber es kann zum Nachteil werden, dass es eben diese schönen bunten Grafiken erstellt und man kann sich eben auch davon verleiten lassen, dass man sofort die erste nimmt, nur weil sie zu der eigenen Interpretation der Texte, die man betrachtet, passt. Also man kann sich schon dazu verleiten lassen, auch das Tool Stylo, wie ich eben schon angedeutet habe, als Blackbox zu nutzen und sich eben zu wenig mit dem auseinanderzusetzen, was bei den Auswertungen eigentlich passiert ist. Aber man kann das Tool eben auch anders nutzen und diesen Versuchungen widerstehen, gleich die erste beste Grafik zu nehmen. Und dann kann man eben dadurch, dass man die Analysen immer verfeinert, dass man immer noch mal was anderes betrachtet und auch durch die vielen Funktionen, die das Tool bietet, immer weiter in die Beziehungen, die zwischen diesen Texten sich herauskristallisieren, eintauchen. Also ich habe hier zum Beispiel in dieser Analyse immer wieder anders zusammengesetzte Korpora genutzt, also immer die Texte in andere Konstellationen gebracht, immer wieder neue Features genutzt. Darunter ist zum Beispiel auch eine Funktion, die selber schon verhindert, dass man eben sich zu schnell mit der ersten oder einer einzigen Auswertung zufrieden gibt. Und die heißt Bootstraps Consensus Tree. Und bei dieser Art der Analyse, also beim Bootstraps Consensus Tree, ist es eben so, dass mehrere Analysen vom Tool durchgeführt werden und zwar jeweils mit leicht veränderten Parametern, also sowas wie zum Beispiel, wenn man jetzt die häufigsten Wörter einstellt, dass man eben nicht nur eine Analyse macht mit 100 häufigsten Wörtern, sondern eine mit 100, eine mit 200, eine mit 300, eine mit 400, eine mit 500 und so weiter. Und am Ende zeigt das Tool dann oder die Grafik nur die Phänomene an, die in einem bestimmten Prozentsatz der Analysen, die durchgeführt wurden, gleich bleiben oder eben immer wieder auftauchen. Und diesen Prozentsatz kann man natürlich selber festlegen. Also zum Beispiel, wenn du jetzt Analysen gemacht hast von den 100 bis 1000 häufigsten Wörtern und immer mit 100er Schritten dazwischen, also hast du 10 Analysen gemacht und dann sagst du, okay, ich möchte eine sogenannte Bootstrap Consensus Strength haben von 0,7%, dann werden dir in der Grafik am Ende nur Phänomene angezeigt, die in 7 deiner Analysen vorher auch schon aufgetaucht sind und die damit also besonders stabil sind. Und genau so eine Analyse, also ein Bootstraps Consensus Tree, habe ich im zweiten Schritt meiner Betrachtung hier auch gemacht. Und um ganz ehrlich zu sein, habe ich auch davon mehrere gemacht, einfach auch um so ein Gefühl dafür zu bekommen, wie sich das Korpus verändert oder die Grafik verändert, die ja das Korpus repräsentiert, wenn man eben unterschiedliche Analysen macht, unterschiedliche Parameter nutzt. Und jetzt bespreche ich hier einmal ein typisches Ergebnis oder das zumindest, was da besonders augenfällig ist. Und auch hier gilt wieder, wenn du das Ganze besser nachvollziehen möchtest, schau auf meinem Blog vorbei. Dort habe ich nämlich auch die entsprechende Grafik. Was für unsere Betrachtung hier besonders wichtig ist, dass sich eben auch wieder die Nähe von Rilkes Erzähltexten zu den Erzähltexten von Andreas Salomé zeigt. Und es ist noch was interessant, nämlich die Texte von Frieda von Bülow, die ja eine Freundin von Lou Andreas Salomé war, die stehen auch mit in diesem Cluster, also im Cluster von Lou Andreas Salomés Erzähltexten. Es gibt noch ein paar andere Auffälligkeiten, also auch der Nietzsche-Text, die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik, clustert wieder bei Andreas Salomé. Ansonsten haben wir wieder wunderschöne Autorencluster, die alle für sich sind. Und wir haben so ein paar Texte, die sich nicht in ein Cluster einsortieren lassen. Wenn du diesen Podcast schon länger hörst, dann hast du vielleicht auch schon die Folge gehört, die ich mal zum Begriff der Muse gemacht habe. Und dann hast du wahrscheinlich auch schon die Analyse, die ich jetzt schon zweimal erwähnt habe, die ich gemacht habe zu Andreas Salomé und Nietzsche gehört. Und wenn das der Fall ist, dann hast du wahrscheinlich schon ein ziemlich genaues Bild davon, was für eine Persönlichkeit Lou Andreas Salomé eigentlich war. Also sie war eben ein sehr geselliger, sehr neugieriger oder wissbegieriger Mensch, der sich gern ausgetauscht hat, und sie war eben sehr frei und unabhängig in ihrer Lebensweise. Außerdem schrieb sie ziemlich viel und eben auch sehr unterschiedliche Dinge, und sie war auch eine große Briefschreiberin, also sie hat mit sehr vielen ihrer Freunde auch Briefkontakte gepflegt. Und bei diesem ganzen Austausch mit anderen Künstlerpersönlichkeiten wundert es einen eigentlich auch nicht, dass sie sich eben auch hat inspirieren lassen oder dass sie vielleicht auch Redewendungen von ihren Freunden übernommen hat oder eben bestimmte Wörter dann häufiger in ihren eigenen Formulierungen benutzt hat. Aber ich wollte das natürlich genauer wissen und dem auch nochmal genauer angehen. Und deswegen habe ich eine weitere Funktion aus dem Stylo-Package genutzt. Und das ist die sogenannte Rolling-Delta-Abfrage. Und darum soll es jetzt noch ein bisschen gehen. Denn in diesen Rolling-Delta-Analysen kann man die Texte nochmal anders betrachten als in denen, die ich bisher erwähnt habe. Also da hatten wir ja immer diese Cluster-Geschichte, also dass sich quasi so Textgruppen bilden. Bei der Rolling-Delta-Analyse betrachtet man immer einen Text in seiner Linearität, also von Wort 0 bis Wort was auch immer, also bis zum letzten Wort. Und dieser Linie aus Wörtern quasi, die wird dann verglichen mit zufälligen Abschnitten aus anderen Texten. Und dann wird eben immer die Nähe des jeweiligen zufällig ausgewählten Abschnittes von einem anderen Text verglichen zur Basislinie. Und dann ergibt sich eben oberhalb dieser Basislinie so eine Art Krickel-Krackel-Linie von den zufällig ausgewählten Passagen des anderen Textes. Und da kann man eben nicht nur einen Text vergleichen, sondern auch gleich mehrere. Und das habe ich auch gemacht. Und so habe ich alle Texte, die ich von Lou Andreas Salomé, also alle Erzähltexte, die ich von ihr im Korpus hatte, das waren 4 Stück, die ich betrachtet habe, mal in diese Analyse so als Basislinie eingeführt und dann immer mit jeweils den anderen 3 Texten von ihr selber und 3 Texte von Rilke, 3 andere Texte von ihr selber waren es, die ich dann verglichen habe. Und da ergibt sich bei den meisten Analysen, also bei 3 von 4 Analysen, ein recht schönes Bild, nämlich die Linien, die die Texte von Andreas Salomé repräsentieren, die habe ich so in Blaufarben dargestellt, die sind der Basislinie immer näher als die in Rot dargestellten Texte von Rilke. Also alles so, wie es sein sollte. Man erkennt genau, die Texte, die eigenen Texte sind eben näher zum Vergleichstext und die Rilke-Texte sind weiter weg. In 3 von 4 Fällen, wie gesagt. Beim 4. Fall ergibt sich nun ein ungewöhnliches Bild. Und zwar ist es da so, dass alle Linien, die oberhalb der Basislinie sind, enger zusammen sind. Also das ist schon mal das Erste, was auffällt. Es gibt sich so ein, ergibt sich so ein Kuddelmuddel eigentlich. Man kann die Linien teilweise kaum auseinanderhalten. Und es gibt eben häufigere Passagen, in denen die in Rot dargestellten Linien, die für die Rilke-Texte stehen, wie du dich erinnerst, unter die blauen rutschen, also unter die Linien, die die Salomé-Texte repräsentieren. Das heißt, es gibt Passagen, in denen wiederum Passagen aus Rilkes Texte der Basislinie, die ja ein Text von Lou Andreas Salomé ist, näher sind. Also es gibt Passagen, in denen eben diese Rilke-Texte also durchbrechen, quasi durch die Lou Andreas Salomé-Front. Und, das ist jetzt das Interessante, das passiert eben dann, wenn der Basistext der Roman Ruth ist von Lou Andreas Salomé. Und warum ist das jetzt so interessant? Das ist interessant, weil Ruth eben ein eher früher Erzähltext von Lou Andreas Salomé ist. Und dieser Text ist definitiv vor der ersten Begegnung mit Rilke erschienen. Und Rilke war ein Leser dieses Textes. Also er hat diesen Roman gelesen, bevor er Lou Andreas Salomé kennengelernt hat. Also liegt die Schlussfolgerung nahe, dass er sich hat von diesem Text inspirieren lassen, dass er also dadurch, dass er Leser dieses Textes war, tatsächlich einiges unbewusst wahrscheinlich eher, denn wir betrachten hier ja nur die häufigsten Wörter, also so Wörter wie und oder das oder er oder sie oder also so Texte, die jetzt nicht unbedingt für die Themen eines Erzähltextes stehen. Diese Art von kleinen Wörtern hat er vielleicht irgendwie dadurch übernommen, dass er eben beim Lesen von diesem Text sehr angetan war. So, als nächstes habe ich dann die Gegenprobe gemacht und habe dann immer Rilke-Texte als Basislinie genommen und dann eben wieder einen Vergleichskorpus aus den anderen Texten von Rilke und den Texten von Lou Andreas Salomé. Und siehe da, es ergibt sich ein sehr viel weniger klares Bild. Hier passiert es jetzt immer wieder, dass die blau-grünen Linien, die, du erinnerst dich, ja eigentlich für Lou Andreas Salomés Texte stehen, unter die rötlichen Linien, die für Rilkes eigenen Texte stehen, rutschen. Und das zeigt sich ganz besonders in einer Grafik, die aus einer Abfrage kommt, wo die Basislinie das Märchen von den Händen Gottes ist, also der Erzähltext von Rilke. Da gibt es tatsächlich eine ganze Passage, also relativ lang, in der die blauen Linien, die für Lou Andreas Salomés Texte stehen, unterhalb der roten Linie sind. Eine ganze Textpassage, also ist ganz, ganz auffällig. Schau dir die Grafiken gerne nochmal auf meinem Blog ganz genau an. Und wenn du dich noch an die Folge erinnerst zu Lou Andreas Salomé und Nietzsche, dann denkst du jetzt bestimmt, aha, ja klar, liegt irgendwie nahe, weil Religion ja eben für Lou Andreas Salomé schon immer ein Thema war, also schon zu der Zeit, als sie mit Nietzsche zusammen war. Und das hat sie ja auch mit Nietzsche verbunden, dieses Thema. Und da ist es vielleicht nicht so verwunderlich, dass ausgerechnet bei das Märchen von den Händen Gottes eben diese textliche Ähnlichkeit hier so stark auftritt. Das war also die eine Abfrage, die ziemlich ungewöhnlich war, also die mit das Märchen von den Händen Gottes als Basislinie. Und dann gab es noch eine, die sehr interessant war, denn da habe ich als Basislinie einfach mal ganz, ganz viele Erzählungen von Rilke aneinander geklebt und zwar auch über eine ganze Zeitspanne hinweg. Also die ersten dieser Erzählungen, die sind eben schon 1793, glaube ich, setzte das ein, verfasst worden. Und dann ging das bis 1799, wenn ich das richtig im Kopf habe, durch. Also Erzählungen aus verschiedenen Jahren. Und dann haben sich irgendwann Lou Andreas Salomé und Rilke kennengelernt in dieser Zeit, eher Ende der 1790er Jahre. Und das kann man jetzt eben auch tatsächlich in dieser Abfrage sehen. Also wir haben auch hier wieder ein ziemliches Kuddelmuddel am Anfang, aber wenn man das jetzt mal so mit einer normalisierten Kurve, also wenn man jetzt mal so den Mittelpunkt finden würde, dann bewegt sich das alles so ungefähr um einen Mittelpunkt rum, bis zu einem bestimmten Punkt, an dem das Ganze dann irgendwie abrutscht und so insgesamt näher zur Basislinie rutscht. Und das ist eben zum Ende hin. Und das ist natürlich ganz, ganz auffällig. Und meine Interpretation dieser Analyse ist nun eben, dass sich tatsächlich der Stil der erzählerische Stil Rilkes durch die Begegnung, durch die Beziehung zu Lou Andreas Salomé verändert oder zumindest dem ihren annähert. Denn man sieht tatsächlich, dass ja bei diesen Erzählungen, die so in den späten 1890er Jahren, hatte ich vorhin 1790er gesagt, Entschuldigung, also in den späten 1890er Jahren ist richtig, da haben die beiden sich getroffen, dass sich da eben der Stil Rilkes dieser Basislinie nähert. Also die Vergleichstexte von Rilke, aber auch von Lou Andreas Salomé gehen eben näher zur Basislinie insgesamt runter. So, und über diesen Grafiken, die du ja auch alle auf meinem Blog nochmal selber angucken kannst, habe ich nun tatsächlich ziemlich lange gesessen und gegrübelt, was mir das Ganze denn nun sagen kann. Denn was ich eben erstaunlich fand, ist, dass wenn die beiden nun zusammen geschrieben haben oder eben gemeinsam einen ähnlichen Stil entwickelt haben, warum zeigt sich das eigentlich so viel weniger, wenn wir als Basislinie Texte von Lou Andreas Salomé nehmen, als wenn wir dort Rilke-Texte hinlegen? Und ich interpretiere das Ganze eben so, oder bin zu dem Schluss gekommen während dieser Grübelei, dass die Texte von Rilke eben immer mal wieder Passagen zeigen, die im Wortmaterial dem Stil von Lou Andreas Salomé ähneln. Und zwar so sehr, dass eben Lous Texte diesen Passagen in den Rilke-Texten näher kommen als Rilkes eigene Texte. Und umgekehrt bedeutet das Ganze dann für mich, dass eben in den Texten von Lou Andreas Salomé weniger Passagen sind, die an den Stil von Rilke erinnern. Also man muss ja immer ausgehen von den Basislinien, von den Texten, die man sich eigentlich betrachtet. Und wenn da eben die Linien, die da drüber sind, passagenweise sehr nah dran sind, dann heißt das eben eigentlich, also lenkt das unseren Blick eigentlich auf den Text, der die Basislinie darstellt und der uns sagt, okay, dieser Passage gibt es eine Ähnlichkeit. Und meine Schlussfolgerung ist eben, es gibt mehr Lou Andreas Salomé-Passagen oder ihr ähnliche Passagen in Rilke-Texten, als es Rilke-ähnliche Passagen in Lou Andreas Salomé-Texten gibt. Ganz platt ausgedrückt könnte man also sagen, mein Eindruck ist, Rilke hat sich von ihrem Stil mehr inspirieren lassen, als sie sich von seinem. Und als ich an diesem Punkt in meiner Analyse angekommen war, wollte ich dann noch eine Funktion vom Stylo-Package durchführen oder ich habe es auch gemacht und das Ergebnis hat mich dann total überrascht, weil ich eben schon durch die vorherigen Analysen den Eindruck hatte, diese beiden Schriftsteller verbindet eine textliche Nähe. Und jetzt kommt's, ich habe also eine Analyse gemacht, bei der die häufigsten Wörter so als so ein Wortfeld quasi dargestellt werden und jeder Schriftsteller hat ein Wortfeld und diese Wortfelder können einander überlappen. Und das tun sie auch. Also das Wortfeld von Rilke überlappt sich mit dem Wortfeld von Lou Andreas Salomé. Aber ich habe damals die gleiche Analyse oder die gleiche Funktion auch mit den Texten von Lou Andreas Salomé und Nietzsche durchgeführt. Und siehe da, die Überlappungsbereiche sind sehr, sehr unterschiedlich, nämlich der Überlappungsbereich von Rilke und Lou Andreas Salomé ist viel, viel kleiner als der Überlappungsbereich bei Lou Andreas Salomé und Nietzsche. Und auch das kannst du dir natürlich nochmal in den Grafiken auf meinem Blog angucken. Da siehst du das also sofort und auf einen Blick. Und das hat mich verwirrt, denn meine ganze Interpretation lief ja darauf hinaus, dass ich im Prinzip eine ähnliche Nähe zwischen Lou Andreas Salomé und Nietzsche ausgebildet hat, wie zwischen Lou Andreas Salomé und Rilke. Also dass das eigentlich diese Verbindung zwischen Schriftstellern eine ähnliche Geschichte ist. Und jetzt komme ich darauf, dass das eben doch noch ganz anders ausgeprägt war bei Nietzsche als jetzt bei Lou Andreas Salomé und Rilke. Und das war also der Punkt, an dem ich jetzt die digitalen Analysen mal ein bisschen beiseite geschoben habe und dann doch nochmal wieder in die Texte eingetaucht bin. Denn, ich habe das ja auch schon erwähnt, Lou Andreas Salomé hat eben auch über sich selbst geschrieben, also einen Lebensrückblick verfasst und darin reflektiert sie eben auch ihre Beziehung zu Nietzsche und auch ihre Zeit mit Rilke. Und sie hat eben auch über beide, also sowohl über Nietzsche als auch über Rilke, einen biografischen Text geschrieben und jetzt habe ich mir natürlich nochmal diesen biografischen Text über Rilke auch angeguckt. Als Lou Andreas Salomé und Nietzsche sich kennenlernten, da kannte sie eben schon einige seiner Texte und war auch ziemlich angetan von diesem großen Denker. Und wenn man heute ihren Lebensrückblick und auch den biografischen Text liest, den sie über Nietzsche verfasst hat, dann ist das fast so ein bisschen merkwürdig anmutend, weil sie eben auch beschreibt, dass sie eigentlich noch während ihrer Freundschaft schon angefangen hat, dieses Genie zu analysieren. Also sie hat die Biografie, die sie über ihn geschrieben hat, schon angefangen zu schreiben, als sie noch mit Nietzsche befreundet war und hat ihm ihren Text auch vorgestellt. Also sie hat auch mit ihm über seine Biografie gesprochen. Und abgesehen davon haben die beiden eben auch während ihrer gemeinsamen Zeit sehr viel diskutiert. Also sie waren nicht sehr lange zusammen, aber haben da sich eben sehr intensiv ausgetauscht und ausgedehnte Gespräche geführt über theoretische Themen. Und man hat eben das Gefühl gehabt, oder sie beschreibt jedenfalls das Gefühl, dass sie so in eine Richtung gedacht haben. Und dann verwundert es natürlich auch irgendwie nicht, dass eben ihre theoretischen Texte diese starke Ähnlichkeit mit dem Frühwerk von Nietzsche zeigen, weil sie eben auch als Leserin, also sie hat diese frühen Texte von Nietzsche gelesen und mit Frühtexte meine ich jetzt übrigens eigentlich gar nichts anderes als vor ihrem Treffen geschriebene Texte. Also sie hat die früheren Texte Nietzsches eben auch als Leserin wahrgenommen und hat sie irgendwie für ihre eigenen Texte genutzt oder für ihr Schaffen sich davon inspirieren lassen. Sagen wir mal so, sie hat sich davon inspirieren lassen. Aber trotz dieser intensiven Zeit, die sie in ihren Erinnerungen beschrieb, blieb Nietzsche für sie eben immer, in Anführungsstrichen, nur Nietzsche. Vergleichen wir das Ganze mal mit der Situation zwischen ihr und Rilke. Von Rilke hatte Lou Andreas Salomé ebenfalls schon was gelesen, bevor sie ihn kennengelernt hat. Aber sie schrieb eben selber in ihren Memoiren, sie hat eigentlich seine frühe Lyrik nicht wirklich verstanden. Und das ist jetzt natürlich eine Interpretationsfrage, aber wenn man das liest, ich weiß nicht, du kannst mir ja gerne mal einen Kommentar hinterlassen, wie du das siehst oder wie du das gelesen hast, wenn du diese Lebenserinnerung von Lou Andreas Salomé auch gelesen hast. Ich habe irgendwie das Gefühl beim Lesen, sie mochte eigentlich seine frühe Lyrik nicht. Sie sagt zwar, sie hat sie bloß nicht verstanden, ihr fehlte dazu die Tiefe oder was auch immer, aber ich habe das Gefühl, sie mochte diese Texte ganz einfach nicht. Und dann kam eben auch die Zeit, in der er ihren Roman gelesen hat, Ruth. Und er war eben auch, das wissen wir auch aus den Quellen, sehr beeindruckt von ihrem Text Jesus der Jude. Also es ist ja dieser theoretische Text, der übrigens auch diese ganz starke Nähe zu Nietzsche gezeigt hat. Also das war eben auch ein Text, der Rilke einfach sehr inspiriert hat. So, und als sie sich dann kennengelernt haben, haben die sich schlicht und einfach ineinander verliebt. So interpretiere ich das. Also zwar ist es auch so, auch bei diesen beiden, dass Andreas Salomé auch ein Genie sieht. Also in Nietzsche hat sie auch immer so das Genie betont. Und das sieht sie irgendwie auch in Rilke. Aber bei diesen beiden hat man, zumindest wenn man die Texte heute liest, nicht das Gefühl, dass das ist, was primär interessant ist. Also stattdessen hat man eher das Gefühl, dass sie sehr oft auf das menschliche Wesen von Rilke eingeht und eben sagt, dass er so ein unheimlich reiner und feiner Mensch war. Und natürlich kann das auch schlicht und einfach daran liegen, dass sie mit Rilke einfach mal viel mehr Zeit verbracht hat als mit Nietzsche. Also sie war einfach ein paar Jahre mit Rilke zusammen, während die Zeit mit Nietzsche eben eigentlich nur kurz war. Aber während man eben diese Lebenserinnerungen liest, bekommt man das Gefühl, dass sie viel mehr am Menschen Rilke interessiert war als am Dichter oder zumindest 50-50. Also sie berichtet zwar auch davon, dass sie eben auch mit Rilke zusammen seine Texte gelesen hat und wahrscheinlich haben sie natürlich bei diesen Gelegenheiten auch über die Texte gesprochen und vielleicht sogar auch zusammen daran gearbeitet, aber trotzdem bekommt man eben das Gefühl, dass diese Art von Arbeitsgesprächen zwischen Rilke und Andreas Salomé für die Gesamtbeziehung, Gesamtfreundschaft weniger bedeutsam war oder weniger Raum eingenommen hat als zwischen Lou und Nietzsche. Denn es scheint so, als hätte sie eben an Nietzsche, andersrum, immer viel mehr das Genie interessiert als der Mensch dahinter. Das ist für mich die Erklärung, warum Nietzsche für Lou Andrea Salomé eben immer Nietzsche blieb, während sie von Rilke in ihren Erinnerungen eigentlich immer oder zumindest fast immer als Rainer spricht. Also Rilke nennt sie immer beim Vornamen, während sie Nietzsche immer beim Nachnamen nennt. Und man bekommt dadurch eben fast das Gefühl, dass sie Nietzsche eigentlich nur aufgrund seines Genies so sehr mochte und Rilke eher trotz seines Genies. Also da ist es eher so, dass dieses Streben, dieses schriftstellerische Streben und eben auch dieses Geniehafte für ihn persönlich und dann letztendlich auch für die beiden zusammen eine seelische Belastung gewesen zu sein scheint. So, und schwuppdiwuppdi sind wir irgendwie ganz tief in das Leben dieser Autoren reingerutscht. Wie sind wir überhaupt dahin gekommen? Und die Frage ist ja irgendwie für Literaturwissenschaftler auch immer, dürfen wir überhaupt hier sein, nachdem doch Barthes und Foucault uns so streng ermahnt haben, dass wir den Autor gefälligst mal außer Acht lassen sollen und uns nur auf die Texte konzentrieren? Und ich sage das hier natürlich so ein bisschen ironisch so, weil das Witzige ist ja gerade, dass wir genau so an diesen Punkt gekommen sind. Also wir haben uns eigentlich nur auf die Texte konzentrieren wollen, haben sie statistisch ausgewertet, also dröger geht's kaum, haben das Wortmaterial betrachtet. Mehr Fokus auf den Text geht eigentlich nicht. Aber trotzdem sind wir jetzt an diesen Punkt gekommen, an dem sowas sichtbar wird, wie dass die Beziehung zwischen Rilke und Andrea Salomé eine andere war, als die zwischen ihr und Nietzsche, dass wir irgendwie Freundschaften betrachten, dass wir gemeinsames Arbeiten betrachten. Natürlich auch nur in einer Form, die sich irgendwie im Werk niederschlägt, aber irgendwie sind wir doch schon ziemlich tief in das Leben dieser Person eingedrungen. Und eine Sache, die ich noch kurz erwähnen möchte, weil ich sie vorhin so en passant habe einfließen lassen und dann gar nicht mehr näher drauf eingegangen bin. Es zeigen sich nämlich ähnliche Ähnlichkeiten wie die zwischen Rilkes Texten und den von Andrea Salomé, auch zwischen Lous Texten und den von Frieda von Bülow. Also das habe ich irgendwann ganz kurz erwähnt, aber ich kann da jetzt eigentlich gar nicht mehr so intensiv drauf eingehen, weil mir hier einfach die Zeit fehlt. Aber nur der Vollständigkeit habe, auch hier haben wir also in den Memoiren und Biografien Hinweise darauf, dass die Freundinnen eben immer gerne miteinander diskutiert haben. Und da beginnt man natürlich auch drüber nachzudenken und auch bei allem, was wir hier über Rilke und Andrea Salomé gefunden haben und auch das, was wir eben über ihre Beziehung mit Nietzsche gefunden haben. Man kommt eben an den Punkt, an dem man sich fragt, ja, wie könnte das eigentlich auch anders sein? Wie könnte sich das nicht auf das Schreiben auswirken? Diese Menschen leben zusammen, die arbeiten zusammen, die sprechen miteinander, die diskutieren über die Themen, die sie eben irgendwie bewegen. Und das sind auch die Themen, über die sie dann am Ende schreiben, sei es nun auf einer theoretischen Basis oder als erzählerisches Werk. Das heißt jetzt nicht, dass ich dafür bin, dass man jetzt ständig irgendwie nach dem Autorenleben fragen sollte und dass man irgendwie Barthes und Foucault wieder rückgängig machen sollte. Aber solche Analysen wie diese geben eben Hinweise darauf, dass man doch ein bisschen ganzheitlicher an so ein schriftstellerisches Leben rangehen darf, beziehungsweise dass Texte eben doch auch auf das Leben der Schriftsteller zurückweisen können. Sagt man das so? Ja, zurückweisen können, dass man also durch das Werk doch auch zumindest auf die Arbeitsweise der Schriftsteller schließen kann, dass man das Ganze eben auch so ein bisschen vernetzter betrachtet, also dass man eben nicht nur die Schriftsteller immer einzeln sieht, sondern auch in ihrem sozialen Umfeld, denn wie könnte es eigentlich auch anders sein? Das war's für heute. Jetzt würde ich mich freuen, wenn du nochmal auf meinem Blog lebelieberliterarisch.de vorbeischaust und mir vielleicht einen Kommentar hinterlässt mit deinen Gedanken zu dieser Fallstudie. Vielleicht hast du dich auch schon mal ein bisschen mit Nietzsche, Rilke oder Andrea Salomé beschäftigt und kannst da meine Ausführungen noch ein bisschen ergänzen. Ich freue mich auf die nächste Woche, in der es wieder um etwas ganz anderes hier gehen wird. Und zwar beschäftigen wir uns dann wieder mit einer Literaturkolumne. Ich freue mich drauf. Bis dann.